Arbeitswelten. Ein Podcast der IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen. Spannendes von Menschen und ihrer Arbeit.
Willkommen bei den Arbeitswelten. Am Mikrofon ist Philipp 1. Die Zukunft der Stahl- und Elektroindustrie ist grün. Das haben wir in den vergangenen Episoden der Arbeitswelten erfahren. Wir haben über umweltschonende Elektroautos in Zwickau gesprochen, haben zum Beispiel in Eisenhüttenstadt diskutiert, wie Stahlwerke eines Tages ohne Kohle auskommen könnten, haben über vernetzte Haushaltsgeräte nachgedacht, die Energie sparen und von jungen Kolleginnen und Kollegen gelernt, wie man sich für gerechte Arbeitsbedingungen und den Umweltschutz einsetzt. Was bedeutet das alles für die Zukunft der IG Metall? Das will ich heute von Birgit Dietze erfahren, Bezirksleiterin Berlin, Brandenburg-Sachsen. Hallo Birgit.
Hallo.
Birgit, mal aus deiner Sicht genau diese Frage. Wie passt also Gewerkschaftsarbeit auf der einen Seite und Umweltschutz auf der anderen zusammen?
Ich finde, das ist erstmal gar kein Widerspruch, das eine mit dem anderen. Also Gewerkschaftsarbeit zeichnet sich ja dadurch aus, dass wir für gute Arbeitsbedingungen eintreten. Das ist ja eigentlich unser Hauptjob und unsere Hauptaufgabe. Und für gute Arbeitsbedingungen kannst du ja nur eintreten, wenn du auch überhaupt einen Arbeitsplatz hast. Und die Fragen von Umweltschutz, die bewegen uns natürlich auf der Ebene der Arbeitsplätze. Denn wenn wir Klimakatastrophen haben zum Beispiel, dann können Arbeitsplätze in Gefahr geraten, weil wir dann irgendwie ein Hochwasser in der Fabrik haben und dann hast du plötzlich Schwierigkeiten, die Arbeitsplätze aufrechtzuerhalten und es verändert sich was. Und auf der anderen Seite haben wir, wenn die Politik anfängt zu reagieren auf Umweltkatastrophen vielleicht auch, davon wird ja auch gesprochen oder beziehungsweise von einem sehr nachhaltigen Klimawandel, den wir jetzt haben durch die Klimaerwärmung und durch CO2, dann reagiert die Politik mit Regulierung. Und wenn sie mit Regulierung reagiert, dann kann es sein, dass sie die Produkte nicht mehr absetzen kann. Dann sind wir auch auf der Ebene von Arbeitsplätzen. Also wir sind schon, es verbindet sich miteinander, weil wir, wenn wir für gute Arbeitsbedingungen eintreten wollen, dann müssen wir natürlich auch den Blick darauf haben, wo sind denn die Arbeitsplätze und wo sind die Arbeitsplätze der Zukunft.
Es verbindet sich, aber es hat ja auch in der Vergangenheit ab und zu mal geknirscht. Gerade dieser Schritt vom Verbrenner zum Elektroauto, der hat ja auch ganz konkrete Auswirkungen auf viele IG Metall-Mitglieder. Elektroantrieb heißt weniger Teile, weniger Arbeitsschritte, ja, andere Qualifikationen werden auch benötigt und manchen Kolleginnen und Kollegen macht das ja vielleicht auch Sorge. Wie geht man damit um als Gewerkschaft?
Also zunächst mal erklären wir und ordnen ein, warum aus unserer Sicht wichtig ist, dass der CO2-Regulierung quasi gefolgt wird. Also dass wir etwas mit für den Klimaschutz tun. Man könnte es auch sein lassen, aber dann fliegt uns das Klima irgendwann um die Ohren. Von daher beziehen wir zunächst mal Position und sagen, das ist richtig. Wir hören den Kolleginnen und Kollegen sehr genau zu. Du sprichst ganz wichtige Punkte an, nämlich die Sorge vor dem Arbeitsplatzverlust. Jetzt werden nur noch weniger Arbeitskräfte gebraucht. Was passiert denn dann mit mir?
Das ist das eine. Der Arbeitsplatzverlust oder auch, dass meine Qualifikation vielleicht nicht mehr nachgefragt ist. Das ist ja auch so ein Thema, ne?
Absolut. Also der Qualifikationsaspekt ist ein sehr wichtiger, denn gerade die neue Technologie erfordert natürlich auch neue Qualifikationen und die hast du ja vielleicht in dem Moment nicht, sondern musst nochmal auf die Schulbank. Du musst nochmal etwas dazulernen. Das stellt sich immer für uns die Frage, wer bezahlt das? Also Zeit und Geld. Qualifiziert sich der Beschäftigte am Wochenende privat oder geht es in der Arbeitszeit? Das ist eine konkrete Frage. Und die zweite ist die vor Versagensängsten. Also gerade Beschäftigte, die länger damit gar nicht konfrontiert waren, weil sie nicht nochmal auf die Schulbank mussten, sage ich es mal so, als wirklich Ausbildungs- oder Zusatzqualifikation, die haben damit manchmal Herausforderungen und haben Sorge davor, dass sie aussortiert werden, dass man vielleicht erkennen kann, dass sie noch nicht alles konnten, dass sie vielleicht ein Stück zu langsam sind. Und für uns ist wichtig und vor allem für unsere Betriebsräte, dass wir alle mitnehmen durch diese Transformation und auch auf der Bedingungsseite dafür sorgen, dass niemand dort, sagen wir mal, entweder abgestraft wird oder leistungsbewertet wird oder so, sondern dass man von den Qualifikationsschritten her auch es so anlegt, dass alle es schaffen können und damit keine Bewertung verbunden ist, die Angst und Sorge macht.
Diese beiden großen Themen, einerseits Umweltschutz, auf der anderen Seite eben auch Tarifpolitik und soziale Sicherheit, die rückt aber auch selbst in die öffentliche Wahrnehmung. Und da gibt es unter dem Stichwort Fair Wandel vergangenes Jahr eine Kundgebung hier in Berlin, wo ihr genau eure eigene Vorstellung von so einer sozialen und ökologisch gerechten Zukunft formuliert habt. Wie sieht die aus?
Also, wenn du die Unternehmen so laufen lässt, wie es eigentlich, sagen wir mal, der Anlage nach der Fall ist, dann kümmern sie sich erstmal wenig um die sozialen Aspekte im Zweifel und auch wenig um die ökologischen Aspekte. Wenn wir zusammen sagen, es ist wichtig, etwas für den Klimaschutz zu tun, dann ist natürlich der Punkt, dass mit den alten Produkten, also zum Beispiel Kohlekraftwerken oder Atom war ja auch schwer in der Kritik, oder mit alten Verbrennungstechnologien oder mit, ich weiß nicht, Gaskraftwerken oder was auch immer, dann verlierst du da natürlich die Möglichkeit, damit Geld zu verdienen. Das heißt, was wichtig ist, und nur dann fliegt sozial-ökologische Transformation, dass du mit grünen Produkten der Zukunft auch Geld verdienen kannst entsprechend. So, und dafür braucht es Rahmenbedingungen, die die Politik setzen muss. Und wir verlangen eine aktive Industriepolitik, die auch entsprechend die Akzente setzt.
Was wären das denn zum Beispiel für Rahmenbedingungen, die dabei vorschweben?
Die Rahmenbedingungen sind so, dass, wenn investiert wird, also die Frage ist ja, wo kommen die Gelder her eigentlich, um in neue Zukunftstechnologien zu investieren? Ein Beispiel, da wart ihr ja wohl auch, also die Stahlindustrie. Wie kannst du, wenn die Kohle nicht mehr verbrannt werden soll, wenn der Kohleausstieg wirklich realisiert ist, wo kriegt dann das Stahlwerk quasi die Menge an Energie her? Dann sagen wir, okay, es muss grüne Energie sein, um die Umwelt zu schonen. Jetzt ist aber der Punkt, dass sich das zum Beispiel überhaupt nicht rechnet bislang. Also wenn man über Windkraft, über Elektrolyse anfangen würde, mit Wasserstoff sozusagen grüne Energie, über grünen Wasserstoff sozusagen Energie herzustellen, dann rechnet sich das nicht. Und jetzt kommt die Politik ins Spiel. Denn wenn es gewollt ist, dass das so passiert, dann müsste diese Technologie gefördert werden. Und zwar bei denen, beim Maschinenbau zunächst mal. Vom Wind angefangen, Windanlagenhersteller, die müssten entsprechend gefördert werden, sodass sich es rechnet, weil du eine Windkraftanlage stellst du nur hin, wenn die Einnahmen, die du daraus hast, auch so sind, dass du dir eine Investition amortisiert bekommst. Dann geht es weiter über den Maschinenbau, der in der Lage ist, aus Windenergie Wasserstoff herzustellen. Und dann geht es sozusagen, wie hoch sind denn die Strom- und die Energiepreise, wenn sie aus grüner Energie bestehen, und können die Stahlwerke hier sich das als Bezug noch leisten? Da reden wir über Strompreise, weil die natürlich die Energie beziehen, um den Stahl hier herzustellen. Und wenn diese Kette nicht funktioniert, beziehungsweise sich an der Stelle nicht rechnet, die Unternehmen rechnen, das zeichnet sie aus. Sie rechnen. Umsatz und Kosten und Gewinn, das sind die drei Kerngrößen. Und wenn das nicht zusammenpasst und sich nicht rechnet, dann gehen sie von hier. Dann liquidieren sie hier ihr Geschäft und dann gibt es hier eben die entsprechenden Arbeitsplätze nicht. Das ist kreuzgefährlich, weil natürlich der Umweltschutz eine weltweit umspannende Aufgabe ist und weil wir mit der Frage der Regulierung hier in der EU und auch in Deutschland sehr genau darauf schauen. Woanders in der Welt ist das gar nicht der Fall. Da kannst du Kohlekraftwerke bauen und auch weiter betreiben und da kannst du auch Stahl herstellen über Kohle und so weiter. Und dann reden wir über Import und dann reden wir darüber, dass die hier den Stahl einkaufen, die Automobilindustrie zum Beispiel als ein Abnehmer oder andere Abnehmer, dass die rechnen auch. Stichwort Kosten und Einkauf. Und dann kann man ja mal gucken, wo kommt dann welcher Stahl her und wie teuer ist der. Und das ist die Sorge, die wir da an der Stelle haben. Und da ist die Politik sehr stark gefragt. Innovation, Investition und regulatorischer Rahmen und die Förderung davon, wer sich hier grün verhält und sozusagen investiert in grüne Zukunftstechnologien und damit etwas für den Klimaschutz und auch fürs Soziale tut, weil damit natürlich Arbeitsplätze der Zukunft auch entstehen und möglich sind und gehalten werden.
Und Arbeitsplätze auch gesichert werden, das ist ja eure Aufgabe als Gewerkschaft.
Absolut.
Mhm. Schauen wir nochmal genauer auf die Qualifizierung. Das ist ja auch etwas, was eben viele Menschen umtreibt. Ja, wir hatten es schon gesagt, wird mein Job noch erhalten bleiben? Wird er sich vielleicht verändern? Und wie gehe ich damit? Wie könnt ihr als Gewerkschaft Weiterbildung und gute Qualifizierung in den Betrieben einfordern oder auch unterstützen?
Also wir haben erstmal eine ganze Reihe von Mitbestimmungsrechten bei den Betriebsräten im Betriebsverfassungsgesetz. Also so, wenn sich die Technologie im Unternehmen ändert und deine alte Qualifikation nicht mehr für das ausreicht, was sich da demnächst ändert, dann hat der Betriebsrat Mitbestimmungsrecht. Und er kann Qualifikation einfordern. Das geht zum Teil wirklich sehr vorbildlich, muss ich sagen. Das heißt, die erste Herausforderung allerdings für die Betriebsräte ist, was wird denn an Qualifikation gebraucht? Auch dazu gibt es Mitbestimmungs- und Auskunftsrechte. Der Betriebsrat wendet sich an die Standortleitung und sagt so, wir nehmen hier die Veränderungen wahr, ihr habt uns darüber informiert, was genau ändert sich denn wann und wie? Wie kommen wir von A nach B? Dann braucht es Zeit und Geld für Bildung. Also irgendjemand muss ja die Beschäftigten freistellen dafür, dass sie mal was Neues lernen. Und ich muss sagen, vorbildlich läuft es da, wo Qualifikation und Anwendung Hand in Hand gehen. Bedeutet also, du hast eben gestern dies und das und jenes gearbeitet mit der alten Qualifikation und jetzt kommt etwas Neues. Man stellt dir eine neue Technologie hin, eine Roboteranlage oder was weiß ich. Und du stehst davor und weißt nicht, wie du es bedienst. So, und wenn jetzt die Möglichkeit besteht, es zu integrieren, also die Weiterbildung sozusagen am Arbeitsplatz stattfinden zu lassen, in kleinen Gruppen, Theorie und zurück in die Praxis und Theorie und zurück in die Praxis und Theorie und die zurück in die Praxis, dann läuft es aus meiner Sicht ganz wunderbar. Und unsere, meine Vorstellung, und ich glaube, einige Unternehmen machen das vielleicht, aber auch auf der großen Linie kann ich mir das sehr gut vorstellen, wäre schon auch die Forderung, darüber nachzudenken, ob nicht Hochschulen und Fachhochschulen, die uns ja die Studierenden ausbilden, ob es nicht richtig wäre, dass Professoren und Dozenten auch viel enger mit der Wirtschaft zusammenarbeiten, sodass du bestimmte Spezialkurse zum Beispiel auch in der Nähe der Werkbänke machen kannst. Eine andere Möglichkeit der Qualifikation ist, du nimmst Teile der Belegschaft oder der Abteilung raus, schickst die auf einen Kurs und dann kommen die wieder. Die Übersetzungsleistung, wie sie dann an ihrem Arbeitsplatz das Gelernte, was sie von der Schule, will ich mal sagen, oder aus dem Lehrgang, wie sie das Gelernte dann anwenden auf ihre Praxis, müssen sie dann selber bewerkstelligen. Also viel harmonischer und viel integrierender ist der im Grunde der erste Ansatz. Aber das ist möglich und machbar. Und die Unternehmen wissen das sehr genau.
Das heißt, es läuft auch tatsächlich so, wie du es gerade beschreibst? Also seid ihr zufrieden damit, wie es gerade läuft?
Also das läuft nicht überall so. Das ist jetzt sehr optimal und ich wollte gerade ansetzen und auch nochmal sagen, die Unternehmen wissen sehr wohl, dass sie auf die Fachkräfte angewiesen sind und auch auf deren Qualifikation und Weiterbildung. Tatsache passiert auch in den Unternehmen. Die Betriebsräte aus meiner Sicht sind da hinterher, schauen sich das an. Zum Teil läuft es aber eben auch ohne Beteiligung der Betriebsräte. Das will ich gar nicht verhehlen. Das führt dann zu dem einen oder anderen Ziel. Zähneknirschen auf unserer Seite, weil nämlich qualifiziert wird, aber ohne Beachtung der Mitbestimmung. Der Betriebsrat hat auch ein Auswahlrecht, darauf genauer zu gucken, welche Arbeitsplätze betrifft, welche Qualifikationsanforderungen, in welcher Reihenfolge machen wir das, damit es nicht so eine Nasenpolitik wird. Denn na klar, wer seine Qualifikation am besten sichert, der ist am günstigsten aufgestellt für die Zukunft und eventuell kann er auch nochmal eine Entgeltgruppe höher verlangen, wenn jedenfalls die Tätigkeit dann auch anschließend eine andere ist. Und da kommt es natürlich drauf an, wer kommt letztlich auch in den Genuss der eigenen Zukunftssicherung und vielleicht auch entsprechend der Hörgruppierung. Genau deswegen gibt es ein Mitbestimmungsrecht.
Du hast gerade Entlohnung angesprochen. Auch das ist ja für viele durchaus ein wichtiges Thema. Denn gleicher Lohn für gleiche Arbeit, das sollte ja auch in der Branche der erneuerbaren Energien gelten. Aber in manchen neuen Jobs, da gelten eben nicht mehr die guten alten Tarifverträge. Wie kann man da nachbessern?
Naja, Tarifverträge gelten ja immer nur da, wo Beschäftigte sich zusammenschließen und gewerkschaftlich sich engagieren und Mitglied auch der Gewerkschaften werden, weil nur Gewerkschaften haben, das steht im Grundgesetz, die Möglichkeit mit Arbeitgeberverbänden oder einzelnen Arbeitgebern Tarifverträge abzuschließen. So, wir haben Mindestbedingungen im Gesetz, also im Gesetz stehen zum Beispiel 20 Tage Urlaub und Mindestlohn haben wir im Gesetz und noch andere Bedingungen, die so eine ganz untere Linie markieren. Und darüber gibt es eben die Verfassung und da steht drin, Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften können zusammen die Bedingungen der Arbeit gestalten. Da haben wir völlige Freiheit und unser Mittel und unser Instrument heißt Tarifvertrag. Und deswegen geht es darum, oder wie kann man das machen? Der Weg wäre, dass Beschäftigte aus erneuerbaren Energiebereichen sich zusammenschließen und sich auf den Weg machen, ihre eigenen Arbeitsbedingungen zu verbessern, abseits des Mindestniveaus vom Gesetz. So, und dann haben wir natürlich jetzt auf der Seite des Arbeitgebers die Herausforderungen, die ich gerade skizziert habe, nämlich das Rechnen von Umsatz, Kosten und Gewinn. Also auch da die Frage, nicht? Das sind dann natürlich Kosten, die Frage, wie wird es gefördert, da sind wir wieder bei den Rahmenbedingungen, die Politik setzen kann, um auch unter, sagen wir mal, unter den neuen Vorzeichen für gute Arbeitsbedingungen in diesen neuen Branchen zu sorgen. Da könnte die Politik an der Stelle, wenn sie eine aktive Industriepolitik betreiben würde, sehr viel unterstützen, sodass diese Unternehmen auch nicht so eng mit dem Bleistift rechnen müssten, sondern sich eben auch viel bessere Arbeitsbedingungen leisten könnten, indem also auf beiden Seiten, ne, die einen sich bitte engagieren, Mitglied von Gewerkschaften werden, weil die Möglichkeit haben, Tarifverträge abzuschließen und auf einen Gegner treffen, auf ein Unternehmen treffen an der Stelle, was nicht so eng mit dem Bleistift rechnet, sondern auch wertschätzen kann letztlich aus der ökonomischen Sicht heraus, dass wir uns hier auch gute und attraktive Arbeitsbedingungen leisten können. Wie klasse wäre das eigentlich?
Das klingt gut. In den ganz kleinen Firmen, zum Beispiel Startups, geht das nicht immer, allein aus rechtlichen Gründen, ja, wenn das wirklich nur Kleinstbetriebe sind. Aber wenn die Betriebe dann irgendwann wachsen und größer werden und gute Gewinne erwirtschaften, dann kann man sich eben engagieren. Wir sprechen im Arbeitswelten-Podcast mit Birgit Dietze heute über die ökologisch und soziale Zukunft und vor allem die ökologisch und sozial gerechte Zukunft. Birgit, in einer Episode hat uns der junge Kollege Enrico Wiesner von seinem Engagement erzählt für die IG Metall auf der einen Seite, aber auch für die Umweltaktivisten bei Fridays for Future. Und die Umweltbewegung selbst zieht ja ziemlich viele junge Menschen an, die Gewerkschaften nicht unbedingt. Was müsst ihr in Zukunft anders machen?
Das ist eine gute Frage. Was müssen wir in Zukunft anders machen? Also erstmal ist ja die Fragestellung, wofür steht Fridays for Future? Die Bewegung, ich finde sie sehr beeindruckend, muss ich sagen. Hier gehen junge Menschen auf die Straße und formulieren sehr deutlich, was ihre Sorgen sind und was sie sich wünschen. Also sie schreien es geradezu eigentlich in die Welt. Sie haben Sorge und Angst. Hier am EUREF Campus läuft ja so eine große Uhr rückwärts für die Frage der Klimaerwärmung. Da stehen noch 8 Jahre und ein bisschen. Die Menschen, die jetzt ganz jung sind, da reden wir über Kinder und Jugendliche, die betrifft das genau. Weil in 8 Jahren sind die vielleicht im Erwachsenenalter. Also es wird ihren Alltag bestimmen, wenn sich hier nicht etwas tut. Und deswegen kann ich schon mal sagen, das ist ein Thema, was junge Menschen im Kern, im Herzen und im Nerv trifft. Diese Fragestellung und die Sorge vor Hochwasser, Wirbelstürmen oder ich weiß nicht, was uns noch alles erwartet, wenn diese 1,5 Grad überschritten werden, weil es dann Kipppunkte im Klima gibt, die sich nicht mehr verändern lassen. Also egal, wie gut wir dann den Klimaschutz betreiben, wird es nicht besser. Das heißt, deren Leben ist bedroht. Ich mache es mal sehr, sehr zugespitzt. Und deswegen gehen sie auf die Straße. 2 Dinge sind dabei zentral. Das eine ist, dass wenn du fragst, was können wir besser oder anders machen, wir müssen auch den Nerv der Leute treffen. Das ist mal etwas, was uns da sehr verbindet oder sehr verbinden kann. Und wenn uns das gelingt, und das ist oft so, auch der Fall, in zum Beispiel Haustarifauseinandersetzungen, wo es den Kolleginnen und Kollegen an ihre Arbeitsbedingungen geht, dann sind wir genauso in der Lage, Menschen zu begeistern und auch genauso zu bewegen. Ist nur ein kleineres Format, weil da nicht 20.000 kommen, weil so viele arbeiten vielleicht in dem Unternehmen gar nicht. Also das Erste, was uns verbindet, ist, den Nerv zu treffen. Das Zweite ist in der Frage, was bekommt man denn dann? Also Arbeitgeber zeichnen sich manchmal dadurch aus, dass sie eben unser Produkt, nämlich geregelte Tarifbedingungen, nicht nur anwenden auf die sich dafür eingesetzt haben, sondern auf alle. Und der eine oder andere fragt sich dann, warum soll ich denn da jetzt auch Mitglied werden oder mich der Bewegung anschließen? Ich kann auch abwarten, ich bekomme es dann ohnehin und sowieso. Ja, das ist nicht fair, das ist nicht fair und nicht richtig den anderen gegenüber, die entsprechend Gewerkschaftsmitglieder sind, ihren Beitrag zahlen und so weiter, aber das ist etwas, was uns unterscheidet. Und ein dritter Punkt ist, die Herausforderungen dann auch von Gewerkschaften, Gewerkschaftsarbeit und auch dem, sagen wir mal, dem Eingebettetsein in eine Ökonomie und auch Volkswirtschaft unterscheidet sich schon nochmal davon, eine Massenbewegung zu sein und erstmal nur etwas zu verlangen. Weil wir sind natürlich auch mit dem, was wir wollen, auf der Lösungsebene relativ schnell unterwegs. Also zu schauen, wie kann man denn Lösungen finden, auch gegen die Widerstände, die sich alle auftun. Und das finde ich, ist schon nochmal von der Anlage her, also eine Gewerkschaftsbewegung zu sein und bis zu Lösungen zu kommen, ist etwas anderes für den Moment als Fridays for Future an der Stelle, weil es dabei bleibt, etwas aufzurufen und es in die Welt zu setzen.
Obwohl die wahrscheinlich auch der Meinung schon sind, dass sie auch an Lösungen arbeiten und auch Lösungen vorschlagen. Es ist ja vielleicht auch eine Frage der Wahrnehmung. Fridays for Future wirkt offenbar anders als die IG Metall auf viele junge Kolleginnen und Kollegen.
Das müsste man dann die jungen Kolleginnen und Kollegen fragen. Also mein Eindruck ist, dass die den Nerv treffen. Die treffen den Nerv von etwas. Und ob die an Lösungen, also ob die Bewegung direkt sozusagen auch, ich sag mal, so an Lösungen arbeitet, dass sie gegen Widerstände das auch bis aufs Papier bringt oder bis dahin, dass es Realität wird, das ist möglicherweise wirklich der Unterschied. Also ich will das gar nicht abstreiten. Ich finde es wunderbar, muss ich wirklich sagen, will ich unterstreichen. Ich finde das wunderbar, wenn junge Menschen ihre Sorgen formulieren, sie raustragen in die Welt und sich auch Gedanken darum machen, wie es anders gehen könnte. Dann kommt aber Tatsache die Auseinandersetzung mit den Widerständen, die Tatsache da sind. Und da sind Interessen hinter, da sind Machtstrukturen hinter. Das ist ja alles andere als irgendwie so, dass man es nur miteinander besprechen müsste. Alle sind sich einig, dass sie grüner und ökologischer leben wollten. Und dann ist es einfach so. Das ist ja mitnichten so. Da hängen Arbeitsplätze dran, da hängt eine Gesellschaft dran und da hängen einfach auch Strukturen dran, die nicht umsonst so geworden sind, wie sie sind. Und wir leben natürlich auch in einer Wirtschafts- und Rechtsordnung, die mal mitnichten ohne weiteres so schnell darauf reagieren kann, um es umzusetzen. Das eine oder andere wünschen wir uns auch, dass es schneller ginge. Da sind wir wieder bei der Frage der Regulierung. Aber der Unterschied aus meiner Sicht ist schon, dass der Anschluss an so eine erstmal wünschende Bewegung und auch eine, die Ideen hat, aber sozusagen nicht in der Auseinandersetzung steht, es bis hin zu bekommen zu einer realen Lösung, dass sich wirklich etwas verändert. Das unterscheidet uns im Moment schon zu den Gewerkschaften. Und da haben wir auch den einen oder anderen, der eben sagt, das dauert aber lange mit dem Tarifvertrag, bis wir mal dahin kommen. Wie 1,5 Jahre, das habe ich mir so anstrengend gar nicht vorgestellt. Weil dann gehst du in die Auseinandersetzung auch eben mit Machtstrukturen, mit Widerständen und dem, dass du auch wirklich schauen musst, wo kommst du dann da am Ende raus in dem Interessenkonflikt.
Das Thema Umweltschutz und das Thema Arbeitsbedingungen hat ja eins gemein. Vieles lässt sich national allein gar nicht mehr lösen, sondern muss eher europäisch gedacht werden und auch international. Wie muss sich die IG Metall da in Zukunft aufstellen, gerade um auch in so einer globalen Wirtschaft besser wahrgenommen zu werden?
Also die IG Metall ist ja die weltgrößte Einzelgewerkschaft. Ich hoffe mal schon, dass wir auch wahrgenommen werden als weltgrößte Einzelgewerkschaft. Du sprichst etwas Wichtiges an, ja, weil natürlich wir haben globale Vernetzungen, wir haben globale Konzerne, also wir haben Konzerne, die global agieren und wir arbeiten regional. Wir arbeiten jetzt sozusagen in unserer Wirtschaftsordnung hier. Wir strahlen aus auch bis in die europäische Gesetzgebung, wo wir die Stimme erheben, wo wir sagen, welche Aspekte wir wichtig finden in Fragen der Regulierung und der Gesetzgebung. Aber was wir nicht leisten können, ist sozusagen weltweit Standorte der IG Metall zu etablieren, um in allen Ländern entsprechend vor Ort präsent zu sein, wenn du darauf anspielst. Ich glaube, was wir schon sehr gut machen, ist, dass wir in den international agierenden Konzernen und Unternehmen vertreten sind. Also vom Betriebsrat über Gesamtbetriebsräte, über Konzernbetriebsräte, über europäische Betriebsräte und auch die ganz großen Unternehmen, die haben im freiwilligen Modell, so eine Art Weltbetriebsräte, wo alle Standorte vertreten sind, wo sie einmal im Jahr mindestens zusammenkommen, wo sie auch Standards verabreden mit den Konzernleitungen. Und ich finde, das ist eine vorbildliche Arbeit, die es eigentlich gilt auszuweiten, wo es auch darum geht, eben international unterschiedliche Anlagen auszutarieren und vor allem für uns mit dem Blick auf die Sicherung von Arbeitsplätzen zu verhindern, dass wir so eine weltweite Standortkonkurrenz um Bedingungen haben.
Ganz zum Schluss, wenn du jetzt mal so 20 Jahre in die Zukunft denkst, welche IG Metall siehst du dann vor dir? Da sind wir im Jahr, lass mich rechnen, ja, 2040.
Im Jahr 2040. Also ich sehe eine, wenn alles gelingt, ja, dann haben wir den Klimawandel in den Griff bekommen, dann haben wir solide und gute und sichere Arbeitsplätze, dann haben wir aufrechtgehende Beschäftigte in den Betrieben, die wissen, wie sie Konflikte fahren und bewältigen, aber die auch wissen, wie man Lösungen gemeinsam entwickelt und die nach wie vor dabei sind und daran sind, sich für die soziale Seite einzusetzen, um eben auch der einen oder anderen Unternehmenspolitik entsprechend die Grenzen zu setzen. Und wir leben dann in einer Welt, wo man keine Sorge haben muss um seinen Lebensabend, sondern mit guten Arbeitsbedingungen einmal gesund durchs Arbeitsleben kommt und auch so, dass die Bedingungen insgesamt stimmen. Wir würden leben in einer Gesellschaft, die ausgewogener ist, was die Frage der Verteilung von Kapital und Einkommen angeht, sodass wir weniger Zwist und weniger Spannungen da drin haben.
Das war also der Blick in die Glaskugel mit Birgit Dietze, Bezirksleiterin der IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen. Und Birgit, ich würde sagen, wir sprechen uns in 20 Jahren nochmal und gucken, was draus geworden ist.
Ja, wunderbar.
Vielen Dank, dass du hier bei uns warst. Und auch euch schönen Dank, dass ihr mit uns in der zweiten Staffel auf Reisen gegangen seid, also auf Gedankenreisen, und zwar in die Zukunft der Arbeitswelten. Ich sage Tschüss, wir hören uns nächstes Jahr wieder und tüfteln schon mal an so ein paar spannenden Ideen. Ich bin Philipp Eins.
Das war Arbeitswelten, ein Podcast der IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen. Mehr über unsere Arbeit gibt es unter www.igmetall-bbs.de.